Es gab mal zwei Personen, die haben sich auf eine Stelle beworben. Und da guckt der Personalchef die Bewerbung an und sieht, die haben die gleiche Qualifikation. Und kann sich erstmal nicht entscheiden, wen soll ich von den beiden nehmen. Dann denkt er sich, ich mache einen Einstellungstest mit den beiden. Und dann kommen die beiden und kriegen einen Fragebogen mit 10 Fragen. Und beide beantworten 9 Fragen von 10. Und alle beide die gleichen 9 Fragen. Und die 10. Frage, die konnten sie nicht beantworten. Und der Personalchef guckt sich dann das so an und denkt, oh, die haben alles gleich, für was soll ich mich entscheiden, guckt sich das nochmal genauer an. Und dann geht er zum Ersten und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stelle. Und geht zum Zweiten und sagt, tut mir leid, für Sie haben wir keinen Platz. Und der guckt verdattert und sagt, wieso? Ich hab doch genau das Gleiche gemacht wie der andere. Ich habe 9 von 10 Fragen beantwortet. Nur die eine einzige Frage, die der andere Bewerber auch nicht konnte, die konnte ich einfach nicht beantworten. Und dann sagt der Personalchef, ja, das ist richtig. Ich habe auch nicht die Entscheidung getroffen aufgrund der 9 Fragen, die Sie beantwortet haben, sondern aufgrund der Frage, die Sie nicht beantworten konnten. Denn Ihr Mitbewerber hat geschrieben bei der 10. Frage, ich weiß nicht. Und Sie haben geschrieben, ich auch nicht. Das lässt uns jetzt ein bisschen schmunzeln, aber wie ist das, wenn einer betrügt? Wie ist das, wenn einer uns anlügt? Wie fühlt man sich da? Es ist eigentlich nicht in Ordnung, wenn wir angelogen werden. Und das kennt man vielleicht auch von seinen Kindern oder von Arbeitskollegen oder sonst irgendwo her, dass man angelogen wird. Mal ist es eine kleine Lüge, mal etwas Großes oder was dazwischen. Aber wenn das einen selber betrifft, findet man das nicht in Ordnung. Wie fühlen wir uns dann? Und Paulus sagt im Epheserbrief etwas, auch übers Lügen, unter anderem und übers Lügen, dass wir das ablegen sollen, weil wir eigentlich unser altes Leben abgelegt haben und ein neues Leben anziehen. Und er beschreibt dann eine neue Kultur, wie unser Leben gestaltet werden soll in diese als neuer Mensch in unserem neuen Leben. Und da lese ich jetzt mal die Verse vor aus Epheser 4 ab Vers 25 bis Vers 32. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zur ehrlichen Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in der Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Kurz vorher beschreibt Paulus, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir einen neuen Menschen angezogen haben, beziehungsweise ein neues Leben haben, was wir durch Christus empfangen haben. Und das stellt er jetzt zum Gegenüber, das Alte und das Neue. Und er sieht als erstes mal so die Lüge, so was in der Kultur vorher da war. Viele Menschen haben einfach gelogen, weil es ihnen dann vielleicht besser ging, weil sie dann dachten, so komme ich besser durch. Das können wir auch mal ein bisschen durchspielen, wie das denn eigentlich ist, wenn eine Gesellschaft oder wenn sogar in der Gemeinde gelogen wird. So. Kurz vorher beschreibt Paulus auch wieder den die Gemeinde als Leib. Und dann stellen wir uns mal den Leib mal richtig vor. Ich bin jetzt mal hier stellvertretend für die ganze Gemeinde da. Und wenn die Füße sagen, ich gehe nach rechts, dann stellt sich der ganze Körper darauf ein, ja, wir gehen gleich nach rechts und dann gehen sie nach links. So, was ist dann? Dann fährt die Gemeinde vielleicht gegen eine Wand, stolpert über etwas. Was ist, wenn der Rachen sagt, während der Mund etwas kaut, ich schlucke gleich. Und der Magen, der denkt schon, ja, gleich kommt was an, er produziert Magensäure, um etwas zu verdauen. Und der Mund wartet die ganze Zeit, wann geht's endlich raus? Ich kau schon die ganze Zeit. Und der Rachen schluckt nicht. Er schluckt einfach nicht. Das Essen bleibt im Mund. Der Magen wartet und wartet und wartet. Und da ist schon so viel Säure. Und was soll damit jetzt alles passieren? Aber es passiert nichts. Der Rachen macht nicht das, was er angekündigt hat. Und so kann der Körper nicht funktionieren. Wenn der Körper nicht funktionieren kann, dann wird er auch irgendwann zugrunde gehen. Wenn alle machen würden, was sie so tun und lassen wollen würden, wie sie es in ihrem Kopf sich vorstellen, aber die anderen damit gar nicht einbeziehen, sondern immer sagen, ja, ich mach das schon, verlass dich auf mich, aber dann machen sie doch was anderes. Dann funktioniert es nicht. Wenn der Rachen nicht schluckt, dann verhungern wir. Wir verdursten. Und Paulus sagt, wir sollen in der Wahrheit bleiben. Wir sollen einander die Wahrheit sagen. Das spiegelt unser neues Leben wider. Und Wahrheit bedeutet auch noch ein bisschen mehr als nur, ich sage die Wahrheit, sondern Wahrheit bedeutet auch, ich bleibe bei dem, der die Wahrheit ist, ganz nah dran. Ich verlasse mich auf den, der die Wahrheit ist. Und das ist Jesus. In Johannes 14 steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also durch die Wahrheit, durch Jesus Christus können wir erst richtig leben. Und das möchte Paulus hier klarstellen. Leg die Lüge ab, denn sie ist nicht gut für dich und für deine Umgebung, für die Gemeinde und für dein Umfeld. Und dann zählt er noch weiter auf, den Zorn. Und Zorn kennen wir vielleicht, ist ein sehr starkes Gefühl. Und da sagt er, der Zorn an sich ist gar keine Sünde, sondern wir sollen aufpassen, wenn wir zornig sind, sollen wir nicht sündigen. Ansonsten müssten wir auch überlegen, ob Jesus gesündigt hat, als er zornig war, als er im Tempel war und die ganzen Händler da rausgetrieben hat. Oder Gottes Zorn, kann Gott sündigen? Da müssen wir unterscheiden. Welchen Zorn meint Paulus hier? Er meint eigentlich den Zorn, der sich gegen Menschen richtet. Es gibt nämlich auch den guten Zorn, der sich gegen Missstände, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Missstände und so weiter richtet. Und das kennen wir vielleicht auch unter dem Begriff den heiligen Zorn, wenn zum Beispiel uns etwas aufregt, ein Missstand. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Wenn zum Beispiel der ganze Ozean mit Plastikmüll übersät ist. So. Es gibt Menschen, die sagen, das finde ich nicht in Ordnung, da muss ich dagegen sein. Und ich habe immer bei NTV gelesen, 5 Millionen Tonnen Plastikmüll werden jedes Jahr ins Meer geworfen. 5 Millionen Tonnen. Andere kriegen einen Hals, wenn sie die Armut sehen. Wenn sie Menschen sehen auf der Straße, die eigentlich nichts dafür können. Oder in anderen Ländern, die einfach kein Geld haben und sich keine Kleidung leisten. Und dagegen wollen sie ankämpfen. Oder Bildung. Wenn man in andere Länder fährt, heute ist es ja bei uns Gott sei Dank Standard, dass jedes Kind in die Schule kommt, mehr oder weniger durchlaufen sie das denn gut oder auch nicht so gut. Aber andere Länder haben diese Möglichkeit nicht. Es gibt Kinder, die können nicht zur Schule und die können sich nicht weiterbilden und haben dann auch keine andere Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern. Und da kriegen andere Menschen einen Hals. Da kriegen sie Wut, da kriegen sie Zorn, weil sie merken, das darf nicht sein. Dann gibt es Menschen, die sehen die Prostitution, Zwangsprostitution. Und die wollen dass diesen Frauen geholfen wird. Sie wollen sie da rausholen. Es gibt Menschenhandel, Sklaverei, auch in Deutschland. Und da sind Menschen, die sagen, das kann nicht sein. Und da wollen wir gegen vorgehen. Es gibt Kinderarbeit. Es kann nicht sein, dass Kinder irgendwo in einem Land keine Kindheit haben, sondern die ganze Zeit nur noch arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dieser Zorn darf sein, aber Paulus sagt ganz klar, es gibt auch einen Zorn, da müssen wir aufpassen. Wir dürfen diesen Zorn nicht gegen Menschen richten. Wir dürfen da auch nicht irgendwie anderen Menschen mit unserem Zorn wehtun. Und da sagt er auch, es gibt Mächte, und da spricht er den Teufel an, es gibt Mächte, es gibt den Teufel, der nutzt unsere starke Emotion aus, um uns etwas zuzuflüstern, um anderen Menschen weh zu tun. Und diese Dimension muss uns klar werden, dass es auch böse Mächte gibt, dass es den Teufel gibt, der uns etwas zuflüstert, der macht was Schlimmes. Und deswegen darfst du ihm auch was Schlimmes machen. Das macht dich wütend? Dann hau doch zu. Dann spricht Paulus noch das Stehlen an. Heute, vom Gesetz her, wissen wir, es ist verboten. Aber trotzdem kommt es vor. In der Antike war das auch so, dass es in der Zeit, wo Paulus gelebt hat, Überhand genommen hat. Da gab es auch Straßenbanden, die haben sich formiert und haben einfach gestohlen, sind dann an öffentlichen Plätzen gegangen und haben dann geklaut. Die sind in Bäder gegangen, in öffentlichen Bäder, haben einfach die kostbaren Kleider geklaut und das, was dranhing, der Schmuck oder die Geldbörse. Und das haben sie alles mitgenommen. Und er sagt zu den Ephesern damals, weil vielleicht der ein oder andere, der jetzt Christ geworden ist, auch in so einer Bande gewesen ist, hör doch jetzt endlich damit auf. Arbeite doch richtig. Und das Ungewöhnliche ist hier, Paulus gibt eine Begründung her, arbeite nicht, damit du deinen Lebensunterhalt ehrlich verdienst oder so. Der hat eine ganz andere Dimension da. Du sollst arbeiten, damit du andere unterstützen kannst. Du sollst ehrlich arbeiten, damit du Leuten, die sich kein gutes Leben leisten können, Leute, die in Not sind, dass du sie unterstützen kannst. Deswegen sollst du ehrlich arbeiten. Das hat mich auch erinnert an eine Predigt, die ich mal gehalten habe. Ich glaube, die habe ich 2014, das war einer meiner ersten Predigten, die ich bei euch gehalten habe, über Matthäus 6, Vers 20. Und da heißt es doch, wir sollen uns keine Schätze hier auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel. So. Und diese Schätze im Himmel darf man nicht so als Punktekonto irgendwie verstehen, sondern Schätze im Himmel sind freudige Momente, in denen man anderen Menschen hilft. Also der Schatz ist die Freude. Und das hat mich da so ganz stark erinnert, also wenn wir arbeiten und das, was wir haben an Reichtum, das sollten wir eigentlich auch anderen geben und uns darüber freuen, dass sie geholfen worden ist, denen geholfen worden ist. Also versteht das auch nicht irgendwie die Schätze im Himmel dann so als Punktekonto, was ich dann da irgendwie für Pluspunkte habe im Himmel. Nein, es geht darum, dass der Herr sich freut und dass wir uns daran auch erfreuen können, dass Menschen geholfen wird. Weiter sagt Paulus, wir sollen keine bösen Wörter sprechen oder schlechtes Gerede, wie es bei der Übersetzung, die ich gewählt habe, heißt. Und das sind Wörter, die einen verletzen. Verletzende Worte, harte Worte, die unbedacht sind, sind angreifende Worte, sind Worte, die einen niedermachen und niederschlagen. Und es sind Worte, die mich nicht ernst nehmen. Wir waren jetzt mit den Jugendlichen am Freitag bei der Mennonitengemeinde und hatten ein Theaterstück dort gesehen. Und dort, in diesem Theaterstück, war ein Mädchen, das hatte gerade Abitur gefeiert und hat so in die Zukunft geblickt und sich gedacht, so was kann ich eigentlich alles machen? Ich könnte Anwältin werden, ich könnte Ärztin werden. Und dann kommen so leise Stimmen um sie herum und sagen, das schaffst du nicht. Das kannst du gar nicht. Guck doch mal, wo du herkommst. Du kommst aus armen Verhältnissen. Du Ärztin, du Anwältin, das geht doch gar nicht. Du bist ein Loser. Und diese Worte, die treffen ein. Und die kommen vielleicht nicht so direkt. Die sind vielleicht manchmal auch so durch die Blume geredet, aber sie verletzen. Und Paulus sagt, gib diesen Worten keinen Raum. Denn das, was ihr eigentlich sagen sollt, das soll den anderen erbauen. Es soll ihn ermutigen. Es soll ihn trösten. Alle unsere Worte, die aus unserem Mund kommen sollen, sollen eigentlich zum Segen des anderen sein. Und da muss man mal drüber nachdenken. Wie viele böse Worte fallen und verletzen einen? Und so können wir vielleicht auch eins sagen, oder vielleicht wird auch irgendwann über uns als Gemeinde gesagt, so wie es Hiob einmal in Kapitel 4, Vers 4 genannt worden ist, das hat ihn einem Freund gesagt, wer in Stolpern geriet, den richteten deine Worte auf. Und wer beinahe in den Knien ging, fand bei dir Halt. Das wurde über Hiob gesagt. Also Hiob hatte gute Worte über Menschen. Und die Leute, die schwach gerade waren, denen hat er aufgeholfen mit seinen Worten. Und wäre das nicht fantastisch, wenn unsere Worte hier anderen Menschen aufrichten würden? Weiter geht er mit dem Heiligen Geist. Den sollen wir nicht betrüben. Wir sollen ihn nicht traurig machen. Wie ist das zu verstehen? Ich will noch mal fragen, wen habt ihr schon mal einen guten Rat gegeben? Und er hat ihn nicht befolgt. Und ihr seht schon, weil er diesen Rat nicht befolgt hat, das wird nichts. Der verletzt sich nur selber. Oder er wird verletzt. Der geht irgendwo hin, wo es ihm schlecht gehen wird. Könnte es natürlich auch noch mal noch bildlicher sprechen, so im Sinne von Eltern, Kind. Wenn ein Vater oder eine Mutter einen guten Rat an sein Kind hat und das Kind sagt dann, nee, will ich nicht. Und dann wird der Vater oder die Mutter traurig, weil sie sehen, das, was das Kind macht, das wird nicht gut enden. Und das sehen wir auch in der Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, dass der verlorene Sohn, also da noch nicht verloren, als der noch bei seinem Vater war, sagte er, ich möchte jetzt einfach gehen. Und dann ging er. Und der Vater musste zusehen, wie er in den Abgrund geht, wie es ihm schlecht geht, dass er wirklich in Not geraten ist, der Sohn. Hatte Gott sei Dank ein Happy End, weil der Sohn Einsicht hatte und zurückgekommen ist. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Wie traurig ist man denn eigentlich? Und so müssten wir eigentlich auch darauf aufpassen, wenn Gott uns etwas sagt, das mal ernst zu nehmen. Oft sagen wir ganz schnell ja, wenn wir in der Bibel lesen und irgendwas sehen, ah, das klingt gut, ja, Amen. Aber denken wir darüber nach, was für eine Konsequenz das für unser Leben hat? Machen wir das auch? Und wenn wir das nicht machen, was für eine Konsequenz hat es dann? Und wenn Jesus sieht, wenn der Heilige Geist es sieht, wenn Gott es sieht als Vater, dass wir uns auf einen nicht so guten Weg befinden, dann ist er traurig darüber, dass wir verletzt werden, dass wir in einen Abgrund laufen, weil er gar nicht das möchte. Er möchte uns gerne bei sich haben und uns in seine Arme schließen. Und letztendlich ist es ja auch ein gutes Zeichen, wenn Gott uns diese Ratschläge gibt, weil er liebt uns. Er liebt uns. Er möchte dass wir bei ihm sind und dass wir zu ihm gehören. Dann haben wir noch weitere Aufzählungen, habe ich das jetzt mal genannt. Die hat Paulus dann noch mal ganz schnell hinten dran noch rangeworfen. Und das merkt man, okay, diese Liste, der hat da einige jetzt ausgeführt. Und dann holt er noch mal aus und sagt, das gibt es auch noch. Und ich kann mir vorstellen, Paulus hätte noch viel, 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 viel mehr sagen können. Wie das neue Leben eigentlich nicht aussehen sollte, sondern wie das alte Leben aussieht. Und da zählt er Bitterkeit auf, Wut, Ärger, harte Worte, üble Nachrede und alle Art von Bosheit. Und nichts von dem soll eigentlich Raum im neuen Leben haben. Man soll nicht bitter sein. Man soll nicht über etwas sich langfristig ärgern. Man soll nicht wütend sein. Im Griechischen ist es dann das Wort für so eine Art Strohfeuer. Man ist plötzlich so impulsiv und macht dadurch, durch diese impulsive Wut, macht man irgendwas Schlimmes, aber es ist auch so schnell wieder weg. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Plötzlich, man wird von irgendjemandem vielleicht gepiesackt oder geärgert und dann, das regt einen so schnell auf, dass man warm explodiert und in dieser Explosion passiert etwas, was man gleich 2-3 Minuten später bereut. Üble Nachrede, Lästern. Ich habe es schon öfters mal in Gemeinden gehört, wir tauschen hier nur Gebetsanliegen aus. So mit dem Augenzwinkern. So, ist das okay? Wir tauschen nur Gebetsanliegen aus, weil wir mal über jemanden reden. Ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass Menschen plötzlich schlecht dargestellt werden. Es ist nicht okay, dass Menschen plötzlich diffamiert werden, wenn sie klein gemacht werden. Und das zählt alles Paulus auf. Er endet aber nicht negativ, und so möchte ich auch nicht enden, mit negativen Worten, was man nicht darf, was man nicht sollte und sowas. Er hat gesagt, wie soll denn stattdessen unser Leben aus? Wie sieht denn das neue Leben aus? Was verdrängt denn das alles? Diesen Wut, den Zorn. Was verdrängt die Lüge? Und da zählt er auf, es ist die Freundlichkeit. Du sollst freundlich sein, du sollst herzlich sein, du sollst vergeben. Du sollst vergeben, weil dir auch vergeben worden ist. Und da wünsche ich mir auch, dass wir als Gemeinde hier diese Kultur prägen und damit auch unser Umfeld prägen. Mit dieser Freundlichkeit, mit dieser Herzlichkeit und mit dieser Gnade, die uns auch Gott gegenüber immer wieder zeigt. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, wo es nichts Negatives gibt, weil es wirklich nur Freundlichkeit und Herzlichkeit gibt. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist man gnädig. Dann explodiert man nicht. Wenn ein Fehler passiert, dann trägt man das den anderen nicht nach, sondern man sagt, okay, wir versuchen es erneut zusammen. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, hier im Onkenweg 3, die hier im Umfeld herzlich ist und freundlich. Und die Menschen erkennen das und sehen das, weil ihr Leben ganz anders ist, nämlich voll Wut, voll Zorn, voll Bitterkeit. Weil sie gewohnt sind zu lästern. Weil sie es nicht gelernt haben und weil sie auch Jesus und Gott nicht kennen, der ihnen sagt, es geht auch anders. Und sie durch diese Gemeinde diese Herzlichkeit und diese Gnade von Gott kennenlernen. Und deswegen ermahnt und ermutigt uns Paulus, dies zu tun. Freundlich zu sein, herzlich zu sein. Also Christus zu tragen. Und dann kann ein Verhalten sichtbar werden, was ansteckend wird. und was das Alte, das Schlechte verdrängt. Und so ist dann nur noch was Positives da. Und das wünsche ich mir und dafür bete ich, dass das auch passieren wird. Amen.